Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Zwischenruf aus Rom vom Tausender-Turnier bzw. vom Masters-Turnier. Ein kombiniertes Turnier, was am Mittwoch komplett verregnet war und deswegen mussten gestern zwei Runden nachgeholt werden. 50 Matches waren insgesamt angesetzt. Sie wurden alle durchgebracht und was war das für ein Chaos zwischendurch? Was für ein Tag. Mein Name ist Andreas Thies, in Rom gestern vor Ort und tatsächlich den ganzen Tag auf der Anlage gewesen. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir machen das jetzt seit 2014 relativ regelmäßig, seit 2015 glaube ich wöchentlich. Ich habe in unserer Zeit noch keinen Tag erlebt, der so abgelaufen ist wie der gestern. Und insgesamt glaube ich, muss man lange zurückdenken an so einen unglaublichen, unfassbaren, mit Geschichten vollgestopften Tag bei einem regulären Tennisturnier. Wie geht's dir?
Oh, da braucht es natürlich einiges für diesen komplett verregneten Mittwoch, aber natürlich auch die Situation, dass das an einem Mittwoch passiert, dass dann alle Matches am Donnerstag durchgedrückt werden sollen, was wir ja nur bei diesen kombinierten Masters, Premier 5 oder Premier Mandatory Turnieren erleben. Also das war schon ein kompletter Zufall wahrscheinlich, dass das so passiert ist. Hatte was von einem Grand Slam. Erste Runde, nur waren die beteiligten Namen natürlich eine Nummer größer, als wir sonst bei einem Grand Slam Turnier in der ersten Runde erleben, wo wir einfach rotieren zwischen den Hälften. Also eine Ausnahmesituation, die dann eben auch genau dazu geführt hat. Ausnahme in Rom.
Rafael Nadal hat zweimal gespielt, Roger Federer hat zweimal gespielt, Novak Djokovic hat zweimal gespielt. Sowas erlebt man nicht auf einem normalen Turnier. Auch bei den Damen haben zwei Runden stattgefunden. Zum Beispiel Naomi Osaka hat gestern auch zweimal gespielt. Also insgesamt war es ein unfassbarer Tag. Aber er hat nicht nur zu wirklich tollen Stimmung geführt, denn zum Beispiel Dominic Thiem und David Goffin, die in ihrer ersten Runde gestern ausgeschieden waren, die haben überhaupt kein gutes Haar an den Organisatoren gelassen. Die haben sehr, sehr geschimpft darüber, dass die Organisatoren alle Spieler am Mittwoch, an dem es von vornherein so aussah, als würde dieser Tag komplett verregnet sein, die Spieler 10 Stunden auf der Anlage gelassen haben. Gleichzeitig ist bei diesem Foro Italico in der genauen Nachbarschaft das Olympiastadion. Da fand am Mittwochabend das Pokalfinale der Serie A statt, beziehungsweise italienischen Fußballs. Also waren dann auch die Parkmöglichkeiten beziehungsweise die Möglichkeiten für Shuttle-Service auch eingeschränkt, dadurch, dass viele Zuschauer dorthin gegangen sind zum Fußball. Und wenn David Goffin und Dominic Thiem, eher zwei leisere Protagonisten des Tennis, so aus dem Sattel gehen, dann muss da irgendwas sein oder muss etwas vorgefallen sein, was nicht nur die beiden erzürnt hat. Der Mittwoch muss wirklich sehr chaotisch verlaufen sein.
Na, generell ist es bei dem Turnier so. Es ist wunderbar charmant, auch dadurch, dass so viele Zuschauende da sind. Die Stimmung, ich denke, das kommt ja auch am Bildschirm rüber, ist großartig. Die Organisation vor Ort, die wirkt halt häufig so ein bisschen lax. Es wirkt halt nicht unbedingt so, als sei ein Desinteresse da, aber es ist jetzt auch nicht so ein Fokus wie bei anderen großen Turnieren drauf gelegt, dass das alles wie am Schnürchen läuft. Das ist nicht Wimbledon, das ist aber eben auch nicht Madrid, wo das wirklich einfach sehr zackig organisiert ist, wo man das auch merkt, dass sowohl die Spieler und Spielerinnen als auch eben andere im Turnier Involvierte da sehr gut eingebunden sind. Das ist in Rom nicht so. Ich meine, wird nur so erwähnt vor 2 Tagen, wie schwer das zwischendrin war, an die Interviews ranzukommen, was bei anderen Turnieren kein Problem ist. Ich war eben gestern sehr viel auf der Anlage unterwegs. Da stand kaum Security rum. Das heißt, es haben sich einfach Trauben um bestimmte Matches gebildet und da war kein Durchkommen zu anderen Matches. Und so war das einfach so und alles in Fließen von freien Kräften und jeder hat so gemacht, wie es Spaß gemacht hat und das ist ja an sich überhaupt nichts Schlimmes, aber wahrscheinlich für bestimmte Spieler und Spielerinnen, die das auch einfach anders gewohnt sind, war das kein großer Spaß. Auf der anderen Seite hat es Roger Federer wahrscheinlich auch noch nicht erlebt, dass er als Papst durch Rom gefahren wird und mal gucken, ob wir da noch was Twitter von ihm sehen. Er hat ja anscheinend Videos davon gemacht, wie er da im Golfauto über die Anlage gefahren wurde.
Es war tatsächlich sehr lustig, weil Roger Federer, das haben die Organisatoren ganz gut gemacht, dass alle großen Spieler auf zwei verschiedenen Courts gestern gespielt haben. Also es war keiner dabei, der jetzt zweimal den Campo Centrale bekommen hat, sondern wirklich die Spieler mussten dann auch auf die kleineren Courts ran. So musste zum Beispiel auch Roger Federer auf dem Grandstand ran und dorthin wurde er mit einem Golfkart gefahren. Und es war tatsächlich so ein bisschen wie bei einer Papstprozession. Außer dass das Auto oder das Golfkart nicht schusssicher war. Ansonsten war es tatsächlich so, da fuhr der große Roger Federer auf einem Golfkart durch die Menge und wurde zu seinem Platz gebracht, wurde zum Grandstand gebracht. Das war eine, das war eine atemberaubende Szene da gestern, vor allen Dingen die Menschenmassen, die um ihn rumstanden. Du hattest es am Dienstag erwähnt, als wir darüber gesprochen hatten, dass sobald ein etwas bekannterer Spieler irgendwo auftaucht, dass dann die Leute anfangen zu kreischen und das war dann gestern auch so. Und Roger Federer, über den können wir gleich einfach mal als Erstes sprechen. Roger Federer.
Ja, ich kann noch mal ganz kurz, ja, damit ich das nicht vergesse, hier auch erzählen. Wir saßen bei einem anderen Match, ich war mit jemandem unterwegs, wir saßen bei einem anderen Match, da waren vielleicht 50 Leute. Es war der Platz auf der Anlage, wo die wenigsten Leute waren. Aber er ist neben dem Gebäude, wo sich die Spieler und Spielerinnen vorbereiten. Und ich sehe aus dem Augenwinkel, dass dort unten Roger Federer steht und sagt zu meiner Begleitung, ach du mal drauf, hier kommt gleich Roger Federer hoch. Aber es hat niemand anders realisiert. Und auf einmal geht Federer vorbei und die Leute rennen zum Zaun, sind aber trotzdem völlig platt. Da steht ja Roger Federer und gucken ihn wirklich wie so eine Erscheinung an und alle zücken noch das Handy. Er geht freundlich lächelnd vorbei, springt aufs Golfkart, fährt von da aber eigentlich auch nur noch so 20 Meter auf den Grandstand drauf. Und daraus ist das, glaube ich, entstanden, weil keiner so richtig erwartet hat, dass es so passieren würde. Und dann haben sich die Massen halt ganz schnell gesammelt, haben dann aber auf dem Rückweg alle gecheckt, ja, der muss ja genau denselben Weg zurückgehen. Und schon als ich eine Stunde vor Matchende wieder an dem Grandstand vorbeiging, standen halt dicke Schlangen, um genau das abzufangen, dass er da wieder vorbeigehen würde. Also haben schnell gelernt.
Roger Federer hatte gestern in seiner ersten Runde gegen João Sousa nicht viel Aufhebens gemacht. 6-4, 6-3, das war überhaupt kein Problem für ihn. Aber er musste spät nachmittags dann noch ran gegen Borna Coric. Und gegen Borna Coric hat er schon zweimal verloren, unter anderem ja auch in Halle im Finale. Das ist ein Gegner, der ihm nicht so hundertprozentig liegt. Dazu kommt halt mit Sand jetzt ein Untergrund, der ihm auch nicht so 100% passt. Aber Roger Federer hat sich gestern mit einer absoluten Energieleistung dort durchgekämpft, hat im dritten Satz im Tiebreak zwei Matchbälle abgewehrt beim Stand von 4-6 und hat das dann am Ende mit 9-7 diesen Tiebreak gewonnen, was eine herausragende Leistung dann auch von ihm gestern war, das Match noch so umzudrehen. Und er war sehr schlecht gelaunt während des Matches. Er hat sich häufiger bei Carlos Bernardes dann auch beschwert, dass ihm der Platz zu sehr gewässert worden war, dass die Linien rutschig waren etc. Er war so ein bisschen der Grumpy Federer, aber wie er das gestern durchgezogen hat, das nötigt mir großen Respekt, aber er hätte auch sagen können, okay, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe, ich spiele das jetzt zu Ende, ich spiele das jetzt runter und scheide dann aus, hab dann aber trotzdem zwei Runden gespielt, das passt schon.
Hätte man es erwarten können, aber natürlich in dem Moment, wo er hier zu dem Turnier kam, hat das ja auch etwas symbolisiert. Das war durchaus eine Überraschung, dass er nach Rom gekommen ist. Er hatte Madrid angekündigt und dass er dann eben zu dem French Open gehen würde, hatte dann aber hier auch erzählt, hey, in der Schweiz sah das Wetter jetzt auch nicht so toll aus, wollte ich auch nicht unbedingt trainieren, also bin ich halt nach Rom gekommen. Und es ist für ihn ja auch ein besonderer Tag. Ich denke, so wird es auch verbucht haben, als hey, besonderer Tag, daran bin ich ein Teil gewesen. Es ist natürlich etwas kurios, dass er hier schon wieder in einem Match involviert war mit Matchspielen. Das hatten wir ja letzte Woche schon, wo er eins hatte, dass er gewonnen hat, eins, dass er verloren hatte. Hier hat er dann wieder eins, dass er gewonnen hat. Mal gucken, ob er heute wieder eins hat, in dem er verlieren wird. Aber da war eben auch die Stimmung bombastisch. Die ersten zwei Sätze ging es noch. In den dritten, ich stand direkt am Stadion dran, weil ich ein anderes Match von Jan-Lennard Struff geschaut habe. Da, meine Güte, da hat das Ding wirklich einfach gewackelt. Das ist so eine Stahlkonstruktion. Und die Zuschauer waren so begeistert und werden sich wahrscheinlich auch immer daran erinnern, Federer dort gegen Coric gesehen zu haben. Für den ist die Niederlage sicherlich bitter. Auf der anderen Seite wohl eines der besseren Matches von ihm in diesem Jahr.
Ja, also das war eins der Highlights und es war vielleicht die Nachricht Nummer 15 gestern an diesem Tag. Wir müssen, wo wir schon bei den Herren sind, müssen wir natürlich über Nick Kyrgios sprechen. Der hatte gestern seine zweite Runde zu bestreiten, nachdem er in der ersten Runde gegen Daniil Medvedev gutes Tennis gespielt hatte, hatte er hinterher ja in einem Podcast mit Ben Rothenberg, dem amerikanischen Journalisten von der New York Times, in einer Dreiviertelstunde ja so viele Aussagen gebracht, dass ein normales News-Outlet ein ganzes Jahr davon zehren kann. Ihr könnt diesen Beitrag hören, beziehungsweise den Podcast, den empfehlen wir zum Hören, weil er da wirklich auch kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er musste gestern gegen Kaspar Ruud spielen. Kaspar Ruud hatte sich in seiner ersten Runde gegen Daniel Evans durchgesetzt, war hier Qualifikant. Und Ruud gewinnt mit 6-3, 6-7 und 2-1. Aber es ist nur so, Das, weil Nick Kyrgios nämlich gestern disqualifiziert worden war. Er hatte ganz früh im ersten Satz schon eine Verwarnung bekommen und eine Punktstrafe, weil er Schläger geschmissen hat, weil er ja Obscenities abgelassen hat. Auf jeden Fall hatte er sich dann den zweiten Satz geholt im Tiebreak, war auch wirklich gut drauf. Und dann hat er angefangen, mit Jerry Armstrong zu diskutieren. Jerry Armstrong, der Supervisor, ihm passte es überhaupt nicht, dass da Fotografen waren, die durchs Bild gingen, die durch sein Sichtfeld gingen und dort dann Fotos gemacht haben. Außerdem gingen dann Zuschauer auf und ab. Und das hat ihn so aufgebracht, dass er irgendwann angefangen hat, wirklich rumzuschimpfen und lauthals mit Jerry Armstrong zu diskutieren. Dann bekam er, nachdem er das Break kassiert hatte zum 1:1, bekam er eine Punktstrafe oder eine Spielstrafe, weil er nämlich dann auch wieder dem Schiedsrichter gegenüber beleidigend wurde. Und ja, und dann ist er komplett ausgetickt. Und dann hat er einen Stuhl auf den Platz geschmissen, hat angefangen mit Jerry Armstrong zu diskutieren, hat den auch beleidigt. Und bevor der Schiedsrichter dann wirklich das Default ausrufen konnte, hat er seine Tasche gepackt, Kaspar Rüth, die Hand gegeben und ist vom Platz gegangen. Das war der negative Höhepunkt gestern. Was ich ganz lustig fand, Jan-Lennart Struff wurde von Moritz Lang bei Sky gefragt, wie er die Szene gesehen hat. Und Moritz Lang hat gesagt, ach, ich fand es ganz witzig. Kaspar Rüth hat gesagt, er möchte bitte, dass Nick Kyrgios bestraft wird. Nick Kyrgios hatte schon Strafen in der letzten Zeit abzusitzen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in der nächsten Zeit dann laufen wird, beziehungsweise was das nach sich ziehen wird. Auf jeden Fall, Nick Kyrgios hat gestern leider seine schlechte Seite mal wieder gezeigt, nachdem er gegen Daniil Medvedev seine gute Seite gezeigt hatte.
Na, Kaspar Rüth hat sogar gleich ein halbes Jahr Strafe gefordert. Das war erstaunlich. Es gibt ja so eine der Theorien immer um Nick Kyrgios rum, die er selber ja auch befeuert. Das ist die, dass er nicht auf den kleinen Courts spielen möchte, sondern nur auf den großen. Hier hat er auf einem sehr kleinen Court gespielt, einem der kleinsten der Anlage. Die Unterstützung war aber auf jeden Fall da. Das war so ein Match, was man sehen konnte von der Position, wo wir waren, und direkt vom ersten Punkt an standen die Zuschauer hinter ihm, und es waren ziemlich offensichtlich alles Jugendliche zwischen 13 und 17 oder so, einfach den Stimmen nach, die zu hören waren, und wirklich jeden Punkt, alles was er gemacht hat, völlige Begeisterung, fast wie ein Kreischkonzert. Und da ist natürlich erstaunlich, dass er dann gerade in so einer Atmosphäre sich mit den Zuschauern anlegt. Ich habe mittlerweile 2-3 Videos gesehen, die eben auch aus dem Publikum heraus gefilmt wurden. Hat er anscheinend noch jemand im Publikum sehr dezidiert angemacht, hat sich darüber aufgeregt, nachher hat er sich dann auch wieder so halb entschuldigt, und es ist halt so wieder die klassische etwas unübersichtliche Kyrgios-Situation, die wahrscheinlich unterschiedlich interpretiert werden wird von denjenigen, die ihm nahestehen, und denjenigen, die sowieso ein Problem mit ihm haben. Eben, du hast angesprochen, die Reaktion von Kaspar Rüth. Federer hat ja nachher noch gesagt, hey, er verliert ja sowieso schon Punkte, Geld, also Preisgeld, und die Hotelübernachtung reicht auch als Strafe. Gucken, was die ATP da nachlegen wird, ist sicherlich eins der Themen, was wir in unserer regulären Sendung dann in den News aufgreifen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das noch ein paar Tage dauert und dann kriegen wir wahrscheinlich die Strafe mit. Aber schon erstaunlich, dass es natürlich nach dem Interview, was zu einiges an Aufsehen gesorgt hat, weil er ziemlich direkt Novak Djokovic und Rafael Nadal attackiert hat. Ich glaube, da kann man das Wort attackiert auch benutzen, dass es da dann natürlich passiert, und eben in dem Kontext, den wir bei ihm schon hatten. Da könnte also noch was nachkommen. Wir werden es auf jeden Fall in der regulären Sendung aufarbeiten.
Was auf jeden Fall jetzt schon als Strafe feststeht, ist, dass er die Punkte abgeben muss, dass er sein Preisgeld abgeben muss. Das ist auf jeden Fall jetzt schon klar, dadurch, dass er disqualifiziert worden war. Er ist der erste Spieler seit Denis Shapovalov, der vor 2 Jahren unabsichtlich dann disqualifiziert worden war, als er den Schiedsrichter mit einem Ball, den er weggeschossen hat, dann getroffen hatte am Auge im Davis Cup. Er ist der erste Spieler seitdem, der disqualifiziert worden war. Und es war, wie gesagt, der traurige Höhepunkt gestern des Tages. Aber ansonsten hatten wir extrem viel Sport. Wir werden natürlich in unserem normalen Podcast dann auch über viele Ergebnisse sprechen. Aber insgesamt können wir sagen, dass gestern die Spieler, die 2-mal gespielt haben, ordentlichen Job gemacht haben. Zum Beispiel Novak Djokovic hat einen super Job gemacht. Zum Beispiel Rafael Nadal hat einen super Job gemacht. Auch bei den Damen. Naomi Osaka hat gestern 2-mal hervorragend gespielt. Kiki Bertens musste sich gestern 2-mal durchkämpfen durch dieses Spiel, durch dieses Turnier. Joe Konta hat gestern 2-mal sehr gut gespielt, nachdem sie mit Sloane Stephens und auch mit Venus Williams 2 verschiedene Grand-Slam-Siegerinnen besiegt hatte. Viktoria Azarenka hatte profitiert von der Aufgabe von Garbiñe Muguruza, aber auch die hatte gestern gutes Tennis gezeigt, zum Beispiel gegen Elina Svitolina in der 2. Runde. Also insgesamt war das gestern ein Tag, der von vielen Favoriten mit größter Seriosität angenommen worden ist und die Spieler dann auch und Spielerinnen dann auch dann durchgegangen sind, wie Naomi Osaka gestern zum Beispiel mit einer absoluten Bierruhe da durchs Turnier gegangen ist. Das war schon sehr beeindruckend.
Vor allem, da Sand ja nun nicht im Verdacht steht, ihr Lieblingsbelag zu sein. Aber sie hat es wirklich gut gemacht. Und Buzanescu und Cibulkova sind auf unterschiedliche Arten unangenehme Gegnerinnen. Buzanescu natürlich immer noch so ein bisschen die Nachwehen der Verletzung, die sie im letzten Jahr hatte. Aber ich habe sie gestern ja insgesamt wahrscheinlich eine halbe Stunde spielen sehen. Die hat wieder ein Niveau erreicht, wo sie vielen Spielerinnen gefährlich werden kann. Aber Osaka hat einfach auch auf diesem Belag so viel Power entwickelt und hat das einfach im Griff gehabt. Das war beeindruckend. Und jetzt ein Match gegen Kiki Bertens, die, nachdem Simona Halep ja hier auch aufgrund einer Verletzung verloren hat, vielleicht sogar schon so ein bisschen am Halep-Favoritinnen-Thron wackelt. Also Bertens hat das gestern, obwohl auch ziemlich grumpy zwischendrin, doch ziemlich beeindruckend gemacht. Also Bertens hat auf einem der kleineren Courts gespielt, da wo ihm Federer vorbeigegangen ist, und hat mehrere Zuschauende wirklich versucht, mit bösen Blicken von dort zu vertreiben und hat auch Leute angesprochen. Das habe ich bei ihr auch noch nie erlebt, aber ich glaube, die war einfach nicht so glücklich, da jetzt 6 Sätze spielen zu müssen. Und mal gucken, wie sie heute rauskommt und ob sie was gegen Osaka reisen kann. Das ist sicherlich das Spitzenmatch bei den Damen.
Gestern hat sie nach dem zweiten Match gegen Suarez Navarro gesagt, ja, ich bin total froh, jetzt 2 Matches hier überstanden zu haben, aber möchte ich morgen nochmal raus? Im Moment nicht, weil sie ja auch in Madrid gespielt hatte und eigentlich total kaputt ist. Und ich glaube, sie wird die Woche, nächste Woche vor den French Open dringend benötigen, um mal wieder so ein bisschen die Akkus aufzuladen. Aber Kiki Bertens im Moment wirklich on a roll. Und dass wir Kiki Bertens grumpy erleben, das ist tatsächlich nicht ganz so häufig. Über wen wir aber nochmal gerade sprechen müssen, das ist Kristina Mladenovic. Das ist ja ein unglaublicher Wiederaufstieg von ihr. Sie hat jetzt hier das Viertelfinale erreicht, nachdem sie gestern Ashleigh Barty mit 6 zu 2 und 6 zu 3 besiegt hatte, vorher gegen Belinda Bencic in 3 Sätzen gewonnen hatte. Kristina Mladenovic, was ja so ein neuer Coach innerhalb von wenigen Wochen bewegen kann bei ihr, das ist bemerkenswert.
Und ich habe eins ihrer Matches gestern gesehen und was einfach auffällt, ja, beim Aufschlag wackelt es immer noch so ein bisschen und den haben wir ausgemacht als etwas, an dem sie sicherlich arbeiten möchte, weil der nicht so effektiv ist, wie er sein sollte, aber das Beeindruckende hier, sie hat sich unglaublich reingelehnt in die Schläge, ein bisschen fast wie Jan-Lennard Struff, über den wir sicherlich gleich auch nochmal kurz sprechen können, das gemacht hat, Größe ausgenutzt, sich in die Schläge reingelehnt, dadurch unglaublich viel Tempo reinbekommen, weil die Schläge eben auch von oben nach unten gingen und damit einfach jemanden wie Bencic weggepresst und teils einfach vor die Füße gespielt, teils die Linien entlang, schnell die Entscheidungen gesucht, gar nicht sich auf so lange Ballwechsel eingelassen. Wenn sie es doch musste, dann hat sie einigermaßen gut abgewehrt. Da hat dann Bencic häufiger Fehler gemacht, als sie die Bälle unterbringen wollte, aber insgesamt beeindruckend. Und wir dürfen nicht vergessen, zumindest Mladenovic selbst sah sich mal als eine der Mitfavoritinnen bei den French Open, hat er ja dieses berühmte Match gegen Garbiñe Muguruza vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren. Und in der Form ist sie sicherlich eine, die zumindest ins Viertelfinale bei den French Open kommen kann. Und der Anspruch dieser neuen Kombination wird unter Garantie sein, in die Top 10 zurückzukommen und um Grand Slam-Titel mitzuspielen. Und möglich ist es sicher nicht.
Wie gesagt, natürlich muss die Spielerin selber spielen und es wird immer gesagt, ja, es wird vielleicht dem Coachen auch zu viel Bedeutung beigemessen. In diesem Fall kann man, glaube ich, nicht genug Bedeutung beimessen, weil Kristina Mladenovic vor dieser Neuverpflichtung von Sascha Baljin als Trainer ja so ein bisschen lost dann auch aussah. Und sie spielt einfach jetzt im Moment wieder herausragendes und hervorragendes Tennis. Lass uns gerne noch über Jan-Lennard Struff sprechen, wo du ihn gerade angesprochen hattest. Der hatte gestern mit Marin Cilic den dritten Top-10-Spieler in diesem Jahr besiegt, hatte eine wirklich hervorragende Leistung gezeigt mit 6 zu 2 und 6 zu 3 und war dann ganz knapp dran, auch noch den vierten Grand Slam Top-10-Spieler in diesem Jahr zu besiegen mit Kei Nishikori. 6 zu 3 hatte er den ersten Satz gewonnen. Er führte im zweiten Satz 3-mal mit Break vor, konnte 3-mal das Break nicht transportieren. Nishikori gewann mit 7 zu 2 den Tiebreak und dann den dritten Satz mit 6 zu 3. Jan-Lennard Struff war hier ganz, ganz kurz davor, das Viertelfinale zu erreichen und Nishikori trifft jetzt auf Schwarzmann. Es wäre eine fast historische Chance gewesen für Jan-Lennard Struff, hier vielleicht sogar das Halbfinale zu erreichen.
Es war ein beeindruckende oder ein beeindruckender Lauf, auf dem er da während des Tages war. Er war wirklich hyperaggressiv in seinem Spiel, hat sehr schnell die Entscheidung gesucht und hat so ein bisschen seine Körpergröße ausgenutzt, hat direkt den Aufschlag von Nishikori angegriffen und der ist ja so ein bisschen die Achillesferse von Nishikori, einfach weil da nicht so richtig viel Bums drin ist. Und er ist immer wieder auf den Aufschlag draufgegangen, hat aber eben mehr gewackelt beim eigenen Aufschlag, als man das erwarten würde, gerade ab Mitte des zweiten Satzes. Und da war es einfach so, der erste kam nicht unbedingt, wann er kommen sollte, und dann konnte Nishikori sich zurückziehen auf dem Court. Das ist keiner mit einem riesigen Auslauf, aber Nishikori ist dann wirklich auch ein Stückchen zurückgegangen und hat sich dadurch Platz verschafft und hat dann ab dem Return Struff schon sehr unter Druck gesetzt. Wenn Struff der dominierende Spieler war, dann ist er sehr schnell auf die Entscheidung gegangen, hat das versucht, wirklich innerhalb der ersten 3-4 Bälle zu entscheiden. Häufig die Linie entlang, ist nicht immer gelungen, aber häufig schon. Und als Nishikori das dann übernehmen konnte, ab Mitte des zweiten Satzes bis in den dritten rein, da hat er Struff einfach bewegt. Und Struff hat es gut in der Defensive gemacht, aber natürlich, so ein Duell kann er gegen Nishikori einfach nicht gewinnen, weil Nishikori ihn von Seite zu Seite bewegt, sehr präzise spielt, hinten gelauert hat und dann einfach Struff ein ums andere Mal ausgekontert hat. Und das war eine gute Leistung von Nishikori. Vorher war es eine bessere Leistung von Struff. Er wird sich wahrscheinlich wirklich ärgern, aber wenn er an das Niveau rankommt, dann sollte ihm das durchaus nochmal gelingen, sich in so eine Situation zu bringen.
Er ist jetzt auf Platz 44, das ist sein höchstes Ranking in seiner Karriere, hat er schon mal erreicht, aber jetzt im Moment ist er wirklich in einer guten Form und gewinnt häufig gegen wirklich gute Gegner. Und wie gesagt, er hat jetzt eine Statistik dieses Jahr gegen Top-10-Spieler von 3-2, die kann sich auch sehen lassen. Das ist so ein bisschen unser Überblick gewesen jetzt über das, was passiert ist. Wir haben gestern einen unglaublichen Tag erlebt da auf der Anlage im Foro Italico. Natürlich, ich habe den ganzen Tag vor den Streams gesessen und war auch ganz begeistert. Philipp hat es vor Ort mitverfolgt. Wir werden natürlich am Sonntag dann nochmal darüber sprechen, über das Turnier und über die Sieger. Aber wir wollten euch einen kleinen Überblick geben. Wir wollten das selber vielleicht auch so ein bisschen verarbeiten, was da gestern passiert ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Sonntag wieder mit dem regulären Podcast. Bis dahin, auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.